ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR 1, Leute, er trampte mit 17 von Bielefeld nach Indien, ist ohne Führerschein durch den Iran gefahren, war mit Goldsuchern im Amazonas-Dschungel unterwegs, lebte in Marrakesch und Havanna und heute ist er pünktlich zu Ferienbeginn bei uns in Mainz in unserem Pop-Up-Studio. Ich begrüße ganz herzlich den Reiseschriftsteller und Journalisten Helge Timmerberg. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Dein Applaus, Helge.
Ja.
Du hast die ganze Welt bereist, fast die ganze Welt bereist, warst in rund 200 Ländern. Warst du schon mal in Mainz?
Ja, ich glaube, ich hatte hier mal eine Lesung, irgendwann.
Okay, also schön, dass du wieder hierher gekommen bist. Und das mit der Bahn aus St. Gallen, wo du wohnst, wobei die Schweizer Bahn ja pünktlich und zuverlässig ist wie ein Uhrwerk. Wie lange hast du gebraucht?
Genau. Also die Schweizer Bahn kann sich total drauf verlassen, auf die Österreicher auch. Ich bin auch auf den Österreich. Aber sobald du über die Grenze nach Deutschland kommst, also kannst du dich drauf verlassen, jetzt geht's los mit Verspätung oder der Zug steht oder so. Ich hab immer gedacht, wir haben jetzt so bei der Deutschen Bahn so indische Verhältnisse, was ich gar nicht so schlecht finde. Ich liebe ja Indien, ne? Aber indische Verhältnisse zu deutschen Preisen finde ich nicht okay.
Und du fährst weiter nach Wien, ja. Also wirst dann erstmal die deutsche und dann die österreichische Bahn nutzen. Du hast zwei Wohnsitze, wie kommt das, St. Gallen und Wien?
Naja, St. Gallen wohne ich schon sehr, sehr lange, also das war eigentlich ein Zufall.
Und Wien?
Naja, Wien hatte ich, weil ich liebe Wien schon ewig und drei Tage. Also Wien ist für mich die beste deutschsprachige Stadt. Und die Kombination St. Gallen-Wien ist sehr interessant, weil je älter ich werde, desto mehr passt St. Gallen zu mir. Weil das ist so unglaublich solide, alles in der Schweiz. Man sieht in der Schweiz einfach, also bei den Menschen, überall wo man hinguckt, 600 Jahre Frieden. Der Wohlstand ist ungebrochen gewachsen. Ein wunderbares Land. Sie sind ein bisschen langweilig, die Schweizer.
Das ist, naja, deshalb haben sie dich ja gebraucht, dass du dahin ziehst.
Und die Wiener sind genau das Gegenteil. Ne? Die Schweizer sind extrem höflich, aber ein bisschen langweilig. Die Wiener sind extrem unhöflich, aber lustig. Man muss sich das holen, wo man es braucht und wann man es braucht. Ne?
Du bist in deinem Leben ja schon sehr viel Bahn gefahren. Was war die längste Bahnfahrt deines Lebens?
Ach, ja, da muss ich aber wirklich erstmal überlegen. Ich glaube, als ich mal von Istanbul zurück mit dem Zug, das war im Winter und nach München und es gab Schneewehen, Rumänien oder so, drei Tage und drei Nächte. Und da gab es dann auch kein Restaurant oder so etwas. Ja, das wurde hinter der Türkei, wurde der Restaurantwagen abgekoppelt. Naja, und da war das dann so, dass die Bauern, die klopften einfach ans Fenster und boten irgendwelche Sachen an. Ja, aber die Deutsche Bahn ist ja auch so, die stellen oft das Restaurant ab. Also, ja, da kommen keine Bauern ans Fenster. Das ist meine Fresse.
Meine schöne Anregung für alle Landwirte, die auf der Strecke sind.
Ja. Also über die Deutsche Bahn möchte ich gerne noch eine Geschichte erzählen. Darf ich das?
Ja, erzähl sie.
Das ist mir jetzt neulich passiert. Das fand ich urkomisch. Also ich kam von Berlin. Ich hatte beim ZDF Mittagsmagazin Berlin. Und musste abends in Bielefeld lesen. Bis Hannover, der ICE, wunderbar. Also ich glaube, 2 Minuten Verspätung. Und dann kam eine Interregio nach Bielefeld, 80 Kilometer. Und kaum war der aus Hannover raus, fuhr der unheimlich langsam. Und blieb bei dieser Langsamkeit, blieb auch manchmal stehen. Und der fuhr so, dass ich Radfahrer uns überholen sah. Und dann höre ich plötzlich eine Lautsprecherdurchsage. Entschuldigung, aber wir haben eine Gleisstörung, darum müssen wir so langsam fahren. Dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was kann das für eine Gleisstörung sein? Es war nicht heiß genug, damit sich die Dinger verbiegen. Es war nicht kalt genug, dass die sich irgendwie verbiegen. Und dann kam, Viertelstunde später, kam die Schaffnerin und ich fragte, was ist denn das für eine Gleisstörung? Und dann sagte ich, ja, das haben wir in dieser Gegend seit Wochen. Da kommen so Entenfamilien, die Gleise überqueren. Und die kleinen Entenküken, die sind nicht so schnell, wenn der Zug so angebrattert kommt. Dann wird so ein Küken auch mal schnell überfahren. Und ich wusste nicht, finde ich das jetzt extrem süß oder extrem bescheuert? Ja, weil ist dieser Zugfahrer Vegetarier oder isst der auch gerne mal ein halbes Hühnchen oder so? Ich denke, also von den 90 Millionen Deutschen werden fast 90 Millionen, wenn sie davon hören, das unheimlich süß finden, bis auf die, die gerade in dem Zug gesessen haben. Ne?
Zum Beispiel du, genau.
Ja, ich bin Vegetarier, kann das verstehen, aber meine Fresse, ey, die gehen zum Chinesen und hauen sich eine Peking-Ente rein, aber da drücken sie auf die Bremse.
Bevor wir über die Reise mit dem alten Benz deines Vaters nach Marokko sprechen, lassen uns, da wir jetzt Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz haben, über ein paar Tipps sprechen, die du als Vielreisender für unsere Hörerinnen und Hörer hast, die jetzt vielleicht auch in die Ferien fahren, okay?
Ja, klar.
Im Flugzeug besser Fensterplatz oder besser Gang?
Na, ich würde sagen, das ist Geschmackssache. Also ich sitze lieber am Gang, weil, also A, habe ich lange Beine, da kann ich dann immer noch ein Bein so ein bisschen am Gang ausstrecken, und B, kann ich mich schneller bewegen. Also ich kann zack, zack rausgehen auf Toilette oder einfach nur ein bisschen bewegen, während ich am Fenster dann halt auch eingeklemmt bin.
Für alle, die mit dem Auto unterwegs sind, in welchen Ländern oder Städten gibt es die schlimmsten Autofahrer?
Also von meiner ganzen Erfahrung mit Autos, also am schlimmsten war es für mich mit 17, als ich den Bus da im Iran fuhr. Der Verkehr in Teheran war absolut.
Du hattest auch noch keinen Führerschein, glaube ich. Ne?
Aber auch wenn ich einen gehabt hätte, der Verkehr in Teheran war, das war ein Urknall oder so. Heute Marokko, Tangier, Marrakesch, da muss man im Kopf umschalten. Also die haben schon unsere Verkehrsregeln, aber die Mentalität ist so, dass da hat Vorfahrt der Größere, der Stärkere und der Frechere. Und wenn sie da nicht mitmachen, kommen sie kein Stück weiter. Ne? Also es empfiehlt sich da mental seine Klasse auf alle Fälle mental ein bisschen abzugraden. Also einen Kleinwagen wie einen Mittelklassewagen zu fahren, einen Mittelklassewagen wie einen Bus oder so etwas. Und ich habe auch an meinem Wagen viele Schrammen und Beulen. Und das hat in Marokko gut gewirkt, also in dem Verkehr, weil für die Marokkaner signalisierte das Gewaltbereitschaft. Und da haben die mich einfach verschont mit ihrer Art. Ja.
Die meisten wissen ja auch, dass man in vielen Ländern das Leitungswasser besser nicht trinkt, nicht die Zähne damit putzt, kein Salat isst, der damit gewaschen ist, denn sonst droht Magen-Darm. Ich schätze, du hast damit als Vielreisender trotzdem deine Erfahrung gemacht. Was sind deine ultimativen Tipps, falls es trotz aller Vorsichtsnahmen trotzdem passiert?
Naja, das schlimmste Land in diesem Sinne, was ich kennengelernt habe, war Indien, wo ich dann immer reingefallen bin. Also ich war immer sehr, sehr vorsichtig, ist dann beim Trinken, abends an der Bar oder so. Also bei den, sagen wir mal, Gin Tonic bestelle ich dann noch im wachen Zustand, bitte ohne Eis. Mhm. Aber so nach dem dritten, vierten Gin Tonic oder so, vergesse ich das einfach. Und dann trinke ich das mit Eis und bumm, geht's wieder los. Also,
und wenn man es erwischt hat, hast du irgendein Geheimrezept, wie man es wieder los wird?
Ja, möglichst schnell sterben. Also ich hab das immer so, je mehr ich jammer, desto schneller erhole ich mich. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Wobei.
Also so schwarzer Tee oder so?
Naja, das war ein Tipp. Das war ein Tipp von einer deutschen Krankenschwester, die im Sudan gearbeitet hat. Die habe ich in Ägypten kennengelernt. Ägypten ist auch so ein Land, wo man sehr, sehr aufpassen muss. Und da hat sie gesagt, oh, unser Geheimrezept im Sudan ist, also bei Durchfall nimmst du einen Löffel schwarzen Tee, also den puren Tee, nicht jetzt mit Wasser irgendwie, und wirkst das irgendwie runter. Und das rums, bums, schließt den Darm sofort. Das funktioniert.
Ich glaube, die Frage, die ich jetzt stelle, hat sich jeder schon mal gestellt, wenn er unter einer Kokosnusspalme stand. Was, wenn so eine Kokosnuss auf meinen Kopf fällt? Ist das tatsächlich eine ernstzunehmende Gefahr?
Nein, also wenn das tatsächlich passiert, ist es eine richtige Gefahr. Ne?
Dann ist
also,
es wahrscheinlich zu spät,
wenn
oder?
Wenn dir eine Kokosnuss so aus 10 Meter Höhe oder noch auf den Kopf fällt, das ist ein Schädelbasisbruch, da kommst du nicht raus. Aber es passiert erstaunlich selten, habe ich gehört. Das passiert eigentlich noch seltener als ein Haiangriff. Aber Haiangriffe nehmen zu.
Dann hoffen wir mal, dass die angreifenden Kokosnüsse nicht auch zunehmen.
Also ich ruhe nicht unter einer Kokosnusspalme. Also ich sehe schon immer, dass ich genug Abstand habe, dass ich gucke, wenn jetzt eine runterdonnert, ich stehe nicht im Zielgebiet. Ne? Okay. Da passe ich schon noch. Ich bin aber ein bisschen paranoid.
Jetzt lass uns mal über deine letzte Reise sprechen, die du im Buch Bon Voyage verewigt hast. Im alten Benz deines Vaters bist du von St. Gallen nach Marrakesch gefahren. Wie viele Kilometer sind es genau?
Also irgendwie 3.500.
Mhm. Du hattest mehrere Vorsätze gefasst. Vorsatz 1, fahr nie mehr als 400 Kilometer am Tag. Vorsatz 2, fahr nie, wenn es dunkel ist. Vorsatz 3, geh jeden Tag 10.000 Schritte.
Ja.
Nach wie vielen Tagen hast
am
du
am zweiten Tag alles,
Vorsatz,
alles in die Tonne gehauen.
Okay, warum?
Naja, diese unselige Kombination aus, also einerseits Bleifuß, ja, und zum anderen, ja wie ich an solche Reisen rangehe. Also ich war der Meinung, dass die schlampige Vorbereitung das A und O jeder ergebnisoffenen Reise ist. Ja. Das heißt, ich habe mir vorher jetzt nicht auf Hotels festgelegt. Ich habe gesagt, nee, ich fahre und lass doch die Straße was suchen und so. Ein Hotel suchen, aber ich kenne mich dann auch, wenn ich 4 Stunden, 5 Stunden gefahren bin, dann kriege ich das nicht mehr mit. Dann funktionieren meine Instinkte nicht mehr gut genug. Also ich sehe dann vielleicht beim Vorbeifahren ein Hotel, wo eigentlich die Erfahrung des Reisenden sagt, oh, das sieht alles ganz gut aus und so weiter. Aber wenn ich zu lange gefahren bin, finde ich die Bremse nicht mehr. Also ich fahre einfach vorbei. Oder also diese Kombination. Und zum Beispiel in Italien war es so, da gibt es eine Region, die heißt Piemont, die ist bekannt für ihre super Trüffel und diese Weinfelder. Unglaublich schön, hatte ich vorher im Internet Fotos gesehen. Und da dachte ich, okay, dann mache ich die ersten Stopp und so. Aber weil ich kein Hotel vorgebucht hatte, als ich dann auf der Autobahn, es war schon dunkel geworden, dann sehe ich das Schild, also willkommen in der Region Piemont, und fahre die nächste runter. Und komme aber jetzt nicht in so herrliche Trüffelfelder und so, sondern in so eine absolut finstere, dunkle Industriegegend, ja, mit Wachhundarealen und so, kein Mensch zu sehen, auch kein Hotel weit und breit. Und ich konnte mir im Handy jetzt auch keins suchen, weil ich hatte keinen Saft mehr und hatte das Aufladegerät im Hotel vorher vergessen und sowas. Und da habe ich gesagt, ja scheißegal, dann knallst du jetzt nach Genua durch. Ne? Und dann kommst du irgendwann in diesem Genua an, hast ein Hotel gefunden und so weiter. Da war mir nicht mehr nach 10.000 Schritte, da war mir nur noch nach Bier, Bier, Bier. Ne?
Du warst aber immerhin auf deiner Reise in Begleitung von Steffi, die du auch gerne blöde Kuh nennst.
Ja, ja.
Bevor es jetzt die erste Empörung darüber gibt, wie Helge Timmerberg Frauen behandelt, wer ist Steffi?
Naja, Steffi ist so ein alter Billig-Navi, den mein Vater noch gekauft hatte. Ja. Und da ist die Frauenstimme Steffi. Und Steffi, die lud natürlich ein, sie zu beschimpfen, ja, weil A, hatte die bedauerlich wenig Östrogene in der Stimme. Die hörte sich immer wie so eine Rezeptionistenstimme im Finanzamt an oder sowas. Also so ganz, so eine extrem trockene, blöde Stimme. Und B, erzählte die auch unheimlich oft Unsinn, weil sie immer verwechselte den kürzesten Weg mit dem schnellsten. Ja, also die hat mich auch oft über so Ziegenpfade führen wollen, nur weil es über den Berg jetzt der kürzeste Weg war, anstatt auf so einer Schnellstraße herumzubrettern. Und Steffi, die gibt dann ja auch nicht auf. Ja, also ich fahre dann nicht so, wie sie will, weil ich mir das schon vorstelle, nee, sie irrt sich da, ich bin schon auf der schnellsten Weg. Aber wenn ich dann nicht so fahre, wie sie will, hört sie nicht auf. Sie will mich dann immer die nächste Abfahrt und wieder zurück und so, wie sie will und so, wie sie will. Und da fand ich das natürlich klasse, dass man so eine Steffi per Knopfdruck einfach abstellen kann. Also
unterscheidet sie von anderen Frauen, genau. Schwieriger als die Gegenwart von Steffi war noch die musikalische Begleitung für dich im Auto. Du bist nämlich jemand, der ursprünglich sogar mal Musiker werden wollte, großer Jimi Hendrix-Fan ist. Dementsprechend wichtig ist dir eigentlich gute Musik. Wie sah deine Musik auf der Reise aus?
Na, mein Vater, der hatte, als er den Wagen, also das ist Baujahr 2002 gewesen. Und da hatte er, als er den Wagen kaufte, die Wahl zwischen CD-Player und Kassettenrekorder. Und er hat sich gegen dieses neumodische Zeugs entschieden. Das heißt, ich hatte einen Kassettenrekorder. Und ich hatte, als ich den Wagen bekam, in meinem ganzen Fundus fand ich noch 2 Kassetten. Und dann irgendwann hörte der Chefredakteur eines Automagazins davon und hat mir dann mal so 7 Kassetten geschickt mit. Und er hat da so eingeteilt, 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre. Also ich kriege da so einen vollen Überblick. Ne? Nur, die leiern irgendwann aus, die Dinger. Also ich hatte keine Kassetten mehr, die funktionierten. Und dann blieb tatsächlich nur noch das gute alte Autoradio. aber mein Musikgeschmack wird im Autoradio so einmal alle 100 Kilometer getroffen.
Also halten wir fest, du bist mit dem alten Benz, mit einem alten Kassettenrekorder und sehr reduzierter Musikauswahl von St. Gallen nach Marrakesch gefahren. Du hattest eigentlich nur einen einzigen wirklich festen Termin. Du wolltest in Saint-Marie-de-la-Mer in der Camargue bei der Prozession zu Ehren der schwarzen Sarah teilnehmen. Ein wirklich gigantisches Fest, das da immer am 24. Mai stattfindet und zu dem Sinti und Roma aus ganz Europa zusammenkommen.
Ja, genau, ja.
Und was soll ich sagen, du warst nicht dabei und weder der alte Benz noch dein Navi Steffi waren dran schuld. Was war passiert?
Ja, im Nachhinein habe ich mir das dann so erklärt, das muss einfach ein Fluch sein. Weil ich habe von diesem Fest seit 30 Jahren weiß ich, dass das ein extrem geiles Fest ist. Ich habe mal eine Reportage gemacht über Flamenco in Andalusien und kam da in eine Weihnachtsfeier, es war Weihnachten, eines Clans in Keres. Und da, aus ganz Spanien, von überall, kamen die Mitglieder dieses Clans dahin. Das waren vielleicht so 200 Leute. Und die feierten da ab. Also es war einer meiner großartigsten Nächte da. Ne? Und da wusste ich immer, also das kannst du nur noch toppen durch das große, große Riesenfest sämtlicher Romas und Sintis in Europa. Die kommen immer am 24. Mai nach Sainte-Marie-de-la-Mar in Frankreich da. Ne? Und ich wollte jedes Jahr hin. Und jedes Mal war, also entweder hatte ich gerade kein Geld, um dahin zu kommen am 24. Mai, oder ich hatte irgendwie gerade Arbeit woanders am 24. Mai. Und dieses Mal war es so, dass in meinem Kopf sich aus irgendeinem Grund festgesetzt hat, das Treffen ist am 25. Ja, war fest davon überzeugt. Und schon bei der Anfahrt sehe ich schon so 40 Kilometer vor dem Ort jede Menge von diesen Roma-Kisten mir entgegenkommen. Aber keins fährt in meine Richtung, da schwante mir schon was. Und dann kam ich da, war alles gestern. Und ich dachte, wie kann dir das passieren? Und da dachte ich mir, also nach den Erfahrungen der ganzen Vergangenheit, das kann nur ein Fluch sein, die wollen mich da nicht.
Ja, und der Fluch ging weiter. Nach Frankreich kam nämlich dann Spanien und dort ein denkwürdiger Tankstopp, der das, was du eigentlich als entspannte Genussreise geplant hattest, zur Abenteuerreise unfreiwillig werden ließ.
Ja.
Was ist passiert?
Naja, das war an sich für mich eine sehr läuternde Erfahrung, weil ich plötzlich wieder mitkriegte, wie selbstverständlich ich meine Komfortzone lebe. Ja, und was eigentlich passiert, wenn ich aus dieser Komfortzone plötzlich mal schlagartig rausgerissen bin. So, also es war passiert auf einer Autobahnraststätte 60 Kilometer vor Valencia, wollte ich einen Luftdruck auf meinen Reifen prüfen. Und als ich so am linken hinteren Reifen am Prüfen bin, kommt ein weißer BMW auf mich zu. Ich glaube, drei Insassen konnte ich so schnell. Einer von denen springt raus mit so einer Straßenkarte, läuft auf mich zu und ruft immer Direktion Barcelona, Barcelona, Direktion. Und dann war direkt bei mir und hält mir die Karte so vors Gesicht. Barcelona, Direktion und so. Und ich sage, ey, Barcelona, da muss wieder zurück. Da komme ich gerade her, 2,5 Stunden oder sowas hin. Ah, thank you. Und dann läuft er zu seinem Wagen zurück. Da springt er rein und dann geben die aus dem Stand ein Gas, eine Geschwindigkeit und brettern, rasen von dieser Autobahnraststätte auf die Autobahn zurück. Dass mich fragt, wieso das denn? Und dann gucke ich und auf meinem Beifahrersitz war mein Rucksack weg. Weil in diesem Rucksack war mein Ausweis, Führerschein, Wagenpapiere, mein Handy, mein Laptop, meine Kreditkarten, die Maschine fürs Internetbanking, mit der ich Internetbanking machen kann. Dieses kleine Büchlein mit den Geheimnummern fürs Internetbanking, ja. War alles da drin, was ich überhaupt brauchte zum Weiterreisen. In meiner Hosentasche fand ich, Gott sei Dank, noch 50 Euro in Cash. Und ich hatte gerade vollgetankt, ja. Und dann konnte ich mir überlegen, ja, was denn nun? Also, wie weit reichen 50 Euro? Was ist wichtiger, Essen oder Zigaretten? Ich habe mich sofort für Zigaretten entschieden, ne, und so. Aber ich war so, was soll ich sagen? Ich war so, ich habe mich über mich so gewundert, ich war so geschockt, wie paralysiert ich plötzlich war.
Finde ich am schlimmsten, auch wenn man ohne Handy dasteht und das Gefühl hat,
also es war
man
über,
kann überhaupt nicht
war,
irgendwie jemanden
so
anrufen.
Und die hatten jetzt meine Karten und ich sah immer im Geiste, wie die da schon noch während der Fahrt versuchen, mein Konto zu entrümpeln oder so. Also die Polizei, die Autobahnpolizei wollte mir nicht mal so einen Schrieb geben, das bestätigte, dass das alles gestohlen war. Die wollten gar nichts machen. Ne? Und ich wusste nicht, was ich machen sollte, aber weil ich da schon eine Stunde auf diesem Platz oder länger stand, ich war so nervös, dachte ich, jetzt fahr einfach mal los. Dann bin ich einfach losgefahren auf die Autobahn zurück, so Richtung Valencia. Und nach ein paar hundert Metern habe ich einen Platten. Und das war einfach so, die haben mir auch noch blitzeschnelle den Reifen durchgestochen, damit ich denen nicht folgen konnte. Ne? Ja, und dann stehst du da. Konnte nichts machen. Konnte niemand anrufen, gar nichts.
Aber du willst die Geschichte jetzt nicht zu Ende erzählen, weil du natürlich sagst, sie wird im Buch erzählt. Aber ich sage jetzt mal, dadurch, dass der Rucksack wieder neben dir liegt, würde ich jetzt haarscharf schließen, dass du den auch wiederbekommen hast.
Ja, schließ mal so.
Als du dann letztlich in Marrakesch angekommen bist, du hast ja 10 Jahre an diesem Ort auch gelebt. Das war zu einer Zeit, als es noch nicht so viel Tourismus gab. Wie ist es für dich, wenn du da heute da bist? Wo wirklich ja, Massentourismus dort letztlich ist.
Ja, natürlich, aber ich sag mal jetzt erst das Positive. Das Musikprogramm im marokkanischen Radio ist super. Ist wahnsinnig gut. Die haben einen unglaublich guten Musikgeschmack. Also, da brauchst du nur das Radio anstellen, bist sofort befriedigt. Ne? Ansonsten, ich habe bei Marrakesch immer geglaubt, die Stadt ist groß genug, auch die Altstadt, also die Medina ist groß genug, um den immer stärker werdenden Tourismus zu schlucken. Ja? Also dass die Magie nicht kippt. Und als ich jetzt da war, habe ich gesehen, die Hoffnung kann ich mir nicht mehr machen. Also es ist geradezu so ein Massaker-Tourismus geworden. Ne? Also das ist, die Stadt ist nach wie vor wahnsinnig schön. Es ist also die Altstadt, es ist orientalisches, urbanes Mittelalter. Aber also ich kam Anfang der 90er Jahre dahin, da waren relativ wenig Touristen und da gingst du durch dieses Mittelalter und warst halt umgeben von Marokkanern. Jetzt gehst du mindestens zur Hälfte durch Ausländer, also durch Touristen, die alle ihren panorientalischen Traum leben wollen. Also, die sind dann auch wie Marokkaner. Also die sind eigentlich gar nicht wie Marokkaner angezogen, weil so läuft kein Marokkaner mehr rum. Ne? So mit Beduinenkleidern und Tüchern um den Kopf und so. Und die werden dann auch immer so von den marokkanischen Händlern so, hallo Alibaba und so. Und dann sind sie richtig stolz, dass sie wie Alibaba aussehen. Ist ja alles okay, aber es ist zu viel. Das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen.
Jetzt hat sich ja nicht nur der Tourismus verändert und damit auch die Orte, an die du in den letzten 50 Jahren immer wieder gekommen bist, sondern auch die Art, wie du gearbeitet hast. Als du in den 80er Jahren angefangen hast, als Reisejournalist zu arbeiten, hast du da immer eine Schreibmaschine mit dir rumgeschleppt?
Naja, das waren Reiseschreibmaschinen, die waren ziemlich heavy. Ne? Und ich stand auch immer vor der Frage, was meine ich jetzt, nehme ich eine Reiseschreibmaschine mit oder die Gitarre? Also ich hatte ja noch einen Rucksack auf dem Rücken und Gitarre auch heavy in einer Hand, Reiseschreibmaschine, dann kannst du natürlich nicht mehr und ich wollte mich immer entscheiden, was nimmst du mit, aber ich habe immer beides mitgenommen. Das war eine heftige Sache, aber es war ja nicht nur das Gewicht der Maschine, sondern als ich anfing mit dieser Reiseschreiberei, gab es ja auch noch kein Internet. Es gab, als ich anfing, noch nicht mal ein Fax.
Ja, du musstest ja auch gucken, wie kriegst du die Artikel, die du geschrieben hast, nach Deutschland.
Also, ich kann mich erinnern, das Schönste war in einer südindischen Stadt im Dschungel, da war eine Betelnusskooperative und diese Betelnusskooperative hatte in einem Büro eine riesige englische Schreibmaschine stehen, die war saugroß, die konnte man kaum tragen. Und an der durfte ich schreiben. Und dann schreibst du jetzt erstmal deine Geschichte. Und wenn das einigermaßen okay ist, dann redigierst du das und dann schreibst du es nochmal sauber ab mit einem Blaupapier dazwischen, dass du eine Kopie hast. Ja? Und dann tust du es in einem Briefumschlag, gehst zur Post, haust da an Briefmarken drauf, was braucht und fragst, ja, wie lange braucht denn das jetzt nach München? Und dann sagen die, naja, zunächst muss es mal aus dem Dschungel raus, das braucht ein bisschen. Und wenn es dann in Bombay ist, geht es schneller. ne, und so. Das war die Art und Weise, wie man damals gearbeitet hat.
Und du brauchtest ja auch das Geld, nehme ich mal an. Das haben die wahrscheinlich erst gezahlt, wenn sie den Artikel erhalten haben.
Naja, ich meine, selbst wenn ich von Hamburg, damals wohnte ich ja noch in Hamburg, meinetwegen nach München was schickte zum Playboy oder so, dann wusste ich, ich gab das bei der Post ab und dann wusste ich, okay, 3 Tage braucht die Post, dann brauchen die 3 Tage zum Lesen. Also in einer Woche kannst du mal anrufen, ob es okay ist. Dann rufst du in einer Woche an, dann sagen die, ist okay, kannst die Rechnung stellen, dann bringst du die Rechnung zur Post. Die braucht 3 Tage bis München. Wie lange braucht die Buchhaltung? Und eigentlich schon bei Abgabe des Manuskripts war ich schon pleite.
Dein Leben hätte ja komplett anders verlaufen können. Du hast nämlich erst mal in Bielefeld nach der mittleren Reife eine Lehre im Textilgroßhandel gemacht. Hast sie aber dann abgebrochen. Woran lag's?
Also, dass ich die überhaupt angefangen hatte, war, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen wollte damals. Aber ich habe sofort gemerkt, also das ist überhaupt nicht mein Leben, meine Art. Also das ist, ich habe das nur 1 Jahr durchgehalten. Das hörte dann auf, weil ich hatte damals schon lange Haare und das war in den 60er Jahren eine sehr große Provokation für die meisten. Man musste alle paar Wochen zum Personalchef, der sagte, oh, wir haben auch Kundenverkehr und Sie mit Ihren langen Haaren schneiden Sie sich die Haare und so. Ich habe das immer abgelehnt. Dann nach 1 Jahr gab es ja auch Berufsschule. Und da hatten die Lehrer unserer Berufsschulklasse diese geniale Idee, einen Klassenausflug im Sommer 1968 nach Amsterdam zu machen. Das war einfach eine super Idee von denen. Also die dachten sich, wir machen Tulpenblüte und Rembrandt-Museum und so, ja. Und ich kam da mitten in die Geburtsstunde der Hippies. Und da sage ich immer, ja, guck mal, was es für Schicksalswege gibt. Ja, also ich bin einfach so irgendwie in diese Gasse, rechts, links, lande plötzlich vor einer Kirche, die mir komisch erschien, weil sie war von außen so ganz bunt bemalt. Und vor den Toren dieser Kirche standen also jede Menge Jesus. Die sahen alle aus wie Jesus. Ne? Alle lange Haare, Mittelscheitel, Sandalen, so komische Klamotten. Ich denke, hier gehe ich mal rein. Und ich geriet da in das erste Konzert von Steppenwolf auf ihrer ersten Europatournee. Und ich kannte vorher so Beatles, Rolling Stones und so. Und sehe da so 5 Jungs in schwarzen Leder und die machen eine Musik, so sie überhaupt noch nicht gehört. Ja? Born to be Wild und so. Ja? Und in dieser Menge kommt plötzlich einer auf mich zu und sagt, du musst erst mal einen Joint rauchen. Das war dann auch mein erster Joint. Und dann kam ich zurück nach Bielefeld und wieder musste ich fast am nächsten Tag zu diesem Personalchef. Der fing wieder an, Haare ab und so, wir haben Kunden.
Dann hast du gesagt, rauch erstmal einen Joint.
Nein. Ich bin sofort in der Pause zum Friseur gegangen und habe mir eine Glatze schneiden lassen. Und als ich zurückkam, haben sie mich auf der Stelle gekündigt. Und das war mein großes Glück, ehrlich gesagt, weil ich flog dann da raus und bin dann nach Indien getrampt.
Genau, und hast in einem Ashram im Himalaya, so will es die Legende, eine Art Erleuchtung, eine Stimme hat zu dir gesagt, werde Journalist. Helge, was hast du damals geraucht?
Ja, das ist keine Legende, das ist Biografie. In diesem Ashram, ich hatte dann meditieren gelernt und habe immer auch erfahren und mitgekriegt, dass Meditation kommt vom Medium, also es führt dich in die Mitte und in der Mitte liegen dann auch meist die Antworten auf meine Fragen.
Also, und das war, dass du Journalist werden
und
wolltest?
Und diese Stimme sagte in mir plötzlich, nee, geh nach Hause so schnell wie möglich und werd Journalist. Und das war so stark, habe ich gedacht, okay, das ist ein gut.
Hast du gemacht bei der Neuen Westfälischen Zeitung, Volontariat, hattest ja keine Vorerfahrung, hast an die Tür geklopft, gesagt, ich will ein Volontariat machen, hast du auch was von der Stimme erzählt?
Ich kam ja nach Bielefeld zurück und sah plötzlich Zeitung Neue Westfälische. Und dann bin ich reingegangen, der Chefredakteur war der Einzige, der so einen Glaskasten für sich hatte und ich marschierte da rein. Und das war noch so ein klassischer Chefredakteur, so ein Pitbull. Ne? Da kommt so ein Hippie rein und der, was wollen Sie? Und ich sage, naja, ich will Journalist werden. Und er guckt mich alle so, wie kommen Sie denn da drauf? Ne? Ich sage, naja, in Indien, im Himalaya eine innere Stimme gehört. Wie eine innere Stimme? Ja, weiß ich nicht. Aber sie war körperlos auf alle Fälle. Er sagt, ja, aha, Sie haben eine körperlose innere Stimme, wie Malaya gehört. Und was haben Sie noch so für Qualifikationen? Und ich sage, was für Qualifikationen? Also ich bin mit Mühe und Not, habe ich die mittlere Reife Also da gibt es gar nichts an Qualifikation außer der inneren Stimme. Und er guckte mich, er schmiss mich nicht raus, sondern guckte mir immer so sehr genau ins Gesicht und sagte, ich kenne sie irgendwoher. Und dann wurde klar, dass er meinen Vater kannte. Das war ein Saufkumpel von ihm. Und dann sagte er, okay, dann pass mal auf, schreib mal 5 Probeartikel aus jedem Bereich und dann schauen wir mal.
Hegge, es gibt ein paar Fragen aus dem Publikum an dich. Ein paar Fragen hatten Hörer auch schon vorher an die Pinnwand gepinnt. Und ich fange jetzt einfach mal an. Arthur fragt, Sie haben früh mit Reisen angefangen. Was würden Sie jungen Menschen heute raten, die ebenfalls vom Reisen träumen?
Naja, es gehört eigentlich zum Jungsein dazu. Also es gehört zur Lebens-, zur Biografie, einer Entwicklung eigentlich dazu, dass man, wenn man jung ist und hat so die Schule abgeschlossen und so, dass man, bevor man jetzt ernsthaft in seine Karriere geht, sich die Zeit nimmt, vielleicht ein Jahr oder zwei, die Welt kennenzulernen, weil es ist dieses alte klischeehafte Bild, über den Tellerrand schauen, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also man versteht mehr vom Leben.
Walter Badusche aus Kleinwinternheim fragt, in welcher Region in Indien waren Sie?
Eigentlich fast allen. Also ich war ja sehr oft in Indien, aus irgendeinem Grund ist Indien so meine zweite Heimat. Eigentlich in allen Regionen.
Dazu passt die Frage von Norbert Itstein aus Mainz. Der fragt, ich bin ebenfalls viel gereist und meine Endstelle auf dieser Welt wäre Hawaii. Waren Sie schon dort?
Ah nee, da war ich nicht. Da war ich nicht, das ist mal noch ein Ziel, aber ich habe jetzt in den ganzen letzten, also in den 80er Jahren, auch noch in den 90er Jahren war ich gerne in den USA, da war das so ein Cowboy-Land, aber jetzt meide ich die USA, weil es ist wirklich zu heftig geworden. Also, außerdem, es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier.
Das ist ein gutes Argument dagegen, ne?
Darum fahre ich nicht nach Hawaii, darum bleibe ich hier.
Matthias Kohl aus Mainz fragt, was motiviert Sie, immer wieder neue Bücher zu veröffentlichen?
Ja, wollen Sie eine ehrliche Antwort?
Ja, natürlich.
Ja, es gibt zwei Gründe und also erstmal ist es eine Geldfrage. Ich kann mit Geld nicht umgehen. Ich habe schon viel verdient und es ist aber so, es geht rechts rein und links raus, ne? Und das zwingt mich dann immer wieder, ja, muss ich auch noch wieder mal ein Buch schreiben, oder? Und also fast jährlich. Also das ist das eine. Aber manchmal denke ich auch, dass das von mir so eine unbewusste Hilfestellung ist, dass ich das Geld immer sofort wieder ausgebe. Weil ich erlebe, wenn ich viel Geld habe und nicht arbeiten muss, geht es mir nach einer gewissen Zeit ziemlich schlecht. Also Das Schreiben ist eine Arbeit, die meinen Kopf, mein Gehirn sehr konzentriert und sehr zügelt.
Volker Hemel aus Ingelheim fragt, welches Land würden Sie nie wieder bereisen?
Oh, was war das denn? Da gibt's schon was. Ja, Nordkorea. Ich war in Nordkorea und da möchte ich wirklich nie wieder hin. Also.
Lea Christian aus Waldalgesheim fragt, warum lohnt es sich deiner Meinung nach, Urlaub in Mainz zu machen?
Naja, bevor ich jetzt irgendwie was sage, also das Hotel, in das er mich geschickt hat, dafür lohnt sich, das ist ein obergutes Hotel. Mein halbes Leben ist ja in Hotels. Und darum, ich habe auch schon mal eine Kolumne gehabt in so einem Wirtschaftsmagazin, Hoteltest und sowas. Ich bin bei Hotels sehr, sehr kritisch und wenn mir dann eins gut gefällt, auch, also das ist ein super Hotel. Die haben sogar unten in der Lobby haben die eine Raucherlounge. Ich habe das nie verstanden, dass die so zickig werden, die Hotels, und sowas nicht machen. Also was stört eine Raucherlounge? Nichtraucher, die gehen da ja nicht rein. Und ich habe da die ganze Nacht, auch heute Nacht, ich sitze in der Raucherlounge ganz allein. Ne? Ich bin so eine Nachteule, nachts um 2 sitzt du da allein. Da läuft so ein bisschen Musik, ich habe meinen Laptop da, ich arbeite da, ich rauche, ich kiffe, kein Problem. Geiles Hotel, dafür lohnt sich Mainz auf alle Fälle.
Ich finde, es gibt noch andere gute Gründe. Ja, zum Beispiel nette Menschen, schöne Biergärten, nette Kneipen und der Rhein und natürlich unser SWR-Pop-Up-Studio hier in der Mainzer Innenstadt. Hier ist noch eine Frage an dich von Eran aus Mainz. Der fragt, Sie sagen, Reisen ist Bungee-Jumping für die Seele. Gibt es eine Reise, die Ihre Seele besonders verändert hat und warum?
Ja, ich habe es immer so ausgedrückt. Also ich habe Kulturkreise kennengelernt und ich habe festgestellt, meine Seele ist vielschichtig. Also Indien war für mich immer Spiritualität, Meditation, Spiritualität, Bewusstseinserweiterung oder so. Orient habe ich sehr viel gelernt über das Geschichtenerzählen. Das sind geniale Geschichtenerzähler. Und übers Träumen, ja, über Märchen. Das hat mich sehr stark berührt, also wie märchenhaft da das Leben funktionieren kann. Bei den Latinos Lebensfreude, Tanzen, also ja, in Afrika, als ich aus Afrika zurückkam, hörte ich also noch wochenlang die Trommeln in der Savanne aus Uganda. Also. Und das hat alles, sagen wir mal, meine Persönlichkeit schwer bereichert.
Was war das gefährlichste Erlebnis, das du hier auf einer Reise hattest?
Da war ich mit Goldsuchern im Amazonas 2 Wochen. Im Dreiländereck von Brasilien, Venezuela und Kolumbien. Und bin mit denen durch den Regenwald gezogen zum Camp, wo die das Gold suchen. Das war saugefährlich. Aber also wilde Tiere, ja, Panther, Jaguar, Schlangen, also was das Herz begehrt. Klar, da ging es eigentlich jeden Tag, warst du da mit Todesangst konfrontiert.
Einmal bist du, glaube ich, einem Krokodil auf den Kopf gesprungen. Das, wie kam das denn?
Das war im Amazonas. Das war gleich ich fuhr auf einem Kanu mit 3 Goldsuchern. Fahren wir mit, da sind 3 Leute, das ganze Gepäck drin und die ganze Nahrung, was wir so für 2 Monate brauchen im Wald. Dann saß ich da in dem Kanu, ich war mit am Paddeln und nach 2 Stunden plötzlich ging dieses Kanu langsam unter. Wir waren überladen. Die sagten sofort, also alles, was hier im Kanu ist, die Nahrung, das Werkzeug und so, das darf nicht nass werden. Das Einzige, was hier nass werden darf, bist du. Ich musste von dem runterspringen. Nun waren die aber nicht so wirklich gemein, weil die sprangen auch runter. Und in dem Moment, wo ich runter, man sieht ja nichts. Ja, in dem Moment, wo ich runterspringe, kriegte ich mit, ich bin auf irgendwas mit dem Fuß gestoßen. Nur ganz kurz, dann war das weg. Und da haute gerade so ein Krokodil ab. Also ich bin auf das Krokodil drauf gesprungen und das ist vielleicht auch ein Tipp, wie man mit Krokodilen umgeht. Also die sind nicht gewohnt, dass das Futter auf sie springt. Ne? Und das irritiert die und Irritation ist ein anderes Wort für Angst, dann hauen die ab.
Also, guter Tipp, falls jemand jetzt auf seiner Urlaubsreise in die Nähe von Krokodilen kommt. Gibt es noch eine Reise, die du selbst unbedingt
machen
möchtest?
Also ein Tipp für Krokodile, dass sie auf keinen Fall beißen. Also du hast dann keine Chance mehr. Wenn die dich einmal beißen, Schock aus, da kannst du auch nicht mehr denken. Auf keinen Fall beißen lassen.
Also nur draufspringen, nicht beißen.
Ja, ja.
Gibt es eine Reise, die du noch gerne machen willst, die dir noch fehlt?
Ich plane jetzt gerade wieder diese Reise. Also ihr wart eigentlich so der letzte Termin, der mich hier hält. Und ich plane jetzt so eine biografische Pilgerreise ist das eigentlich, weil das wäre meine 3. Überlandreise nach Indien. Also die erste habe ich mit 17 gemacht, die zweite, also mit 17, 1970, die zweite habe ich so mit Mitte 30 gemacht, das war so 85. Und jetzt mit 73 möchte ich es gerne nochmal über Land machen. Von der Türkei nach Georgien, Aserbaidschan, mit der Fähre über das Kaspische Meer, Usbekistan, Kirgisistan, ein Stück durch China und dann kommst du von China nach Pakistan.
Also Helge, ich bin sicher, wir werden noch überlesen in deinem nächsten Buch.
Inshallah.
Oder vielleicht kommst du dann auch nochmal in Leute vorbei.
Ja.
Ich danke dir, dass du hier warst. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Und ich dachte, ich schenke dir ein Reisesouvenir aus Mainz. Das ist eines der Highlights. Hier ist nämlich das Gutenberg-Museum. Hier wurde ja der Buchdruck erfunden.
Ist das
in
so?
Mainz, das ist so. Und ich habe für dich ein besonderes Schriftstück aus dem Gutenberg-Museum gefunden. Das gebe ich dir mal rüber. Das ist ein handkolorierter Druck aus dem Johannesevangelium, nämlich die berühmte Stelle, am Anfang war das Wort. Ich dachte, das passt zu dir als Journalist und Schriftsteller ganz gut.
Ja. Hast du gut gedacht.
Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Dankeschön.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.